sozialistische Demokratie. Das hat seinen Grund, dass wir das so formuliert haben. Es geht nicht nur um das oder bürgerliche oder sozialistische. Es geht uns um das und oder. Mein Name ist Ulla Plehner, ich bin die Vorsitzende des Fördervereins für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Wir haben diese Tagung initiiert und führen sie zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie wird hier von Dr. Conny Domaschke vertreten. Wir haben uns gedacht, dass wir nicht nur einfach so einen historischen Rückblick auf diese Revolution werfen. Wir dachten, oder einige zumindest von denen, die sich auch vorbereitet haben, das Programm liegt ja hier überall aus, dass diese Revolution uns eventuell auch heute noch etwas sagt und vielleicht auch für morgen einiges mitgibt auf den Weg. Uns, damit meine ich die Linke in Deutschland. Aus diesem Blickwinkel dachten wir, wollen wir über diese Revolution reflektieren. Ich muss auch noch, weil die Anwesenden sehen, dass hier ein Mensch fehlt, hier im Präsidium, Professor Helmut Bock, der ja einleiten sollte zum genannten Thema. Leider musste er vorgestern ins Krankenhaus. Es geht ihm auch jetzt noch nicht gut. Wir grüßen ihn von hier aus und wollen hoffen, dass er wieder auf die Beine kommt und dass er nicht heute, nicht morgen, aber doch in absehbarer Zeit mit uns über diese Problematik diskutiert. Er hatte sich vorbereitet, er wollte unbedingt hier sprechen. Ich danke Professor Bramke aus Leipzig, dass er es übernommen hat. Ja, einige Gedanken zu diesem generellen Thema zu äußern. Er sollte ja eigentlich nach Helmut Bock sprechen, nun muss er praktisch für beide hier reden. Ja, und ich danke sehr dafür, dass er das mit übernommen hat. Es haben auch noch einige andere im Vergleich zum ausgedruckten Programm abgesagt. Ich weiß nicht, stand da noch Annelies Laschetzer drin? Nicht mehr. Also Annelies ist auch verhindert. Hartmut Henicke ist verhindert. Vielleicht kommt er noch morgen mit, um zu diskutieren, aber nicht als Referent. Und es ist auch verhindert aus Leipzig Silvio
Reisinger.
Ja, er wird aber seinen Beitrag uns zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass wir diese Beiträge in einem Sammelband veröffentlichen. Und bitte jetzt schon die Referenten daran zu denken, dass sie die Manuskripte, da sagen wir dann aber am Ende der Konferenz noch einmal was. Ja, viel mehr wollte ich nicht sagen. Ich bitte noch Cornelia Domaschke im Namen der Rosa Luxemburg vielleicht noch ein paar Worte zu sagen.
Grüßen zu dieser Veranstaltung heute von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ulla Plehner hat es ja schon gesagt gehabt, die Initiative zu dieser Konferenz ging aus vom Förderverein zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung. Sie ist an uns herangetreten. Wir haben diese Initiative sehr gern aufgegriffen, weil wir meinen, Novemberrevolution ist ein Thema, was in unseren zeitgeschichtlichen Veranstaltungen, die wir an der Stiftung durchführen, ein eher marginales Thema. Und wir wollen das ganz einfach doch stärker in die Diskussion bringen. In den Jahren 8 und 9 für die deutsche Zeitgeschichte und natürlich auch für die internationale Zeitgeschichte spielen gerade solche Jahre, die mit dem Jahr 8 und 9 enden, eine ganz besonders große Rolle. Das wird im nächsten Jahr noch stärker der Fall sein, mit 20 Jahren Wende in der ehemaligen DDR. Und wir legen heute hier den Fokus auf die Novemberrevolution, ihre Wirkung und neue Erkenntnisse, die sich unter linken Wissenschaftlern ergeben haben. Wir haben ganz viele junge Leute und junge Referentinnen und Referenten eingeladen. Das sieht jetzt heute hier jetzt noch nicht so aus. Die sind offensichtlich alle noch auf dem Weg, aber es war unser besonderes Ziel und das hat uns besonders gefreut, dass Frau Dr. Ulla Plehner sich da so sehr engagiert hat, dass Stipendiatin, ehemalige Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier auch als Referentin auftreten und das wird ja dann auch verstärkt morgen der Fall sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht nur in der Wissenschaft, aber auch in der Politik Fragen der Novemberrevolution eher marginal behandelt werden. Es ist aber auch so, in unseren Veranstaltungen der historisch-politischen Bildung und vor allen Dingen mit den zahlreichen Kontakten, die wir in den letzten Jahren zu Schulen geknüpft haben, dass das Thema Novemberrevolution eher seltener abgefragt wird. Das wollen wir natürlich auch gern ändern. Und ich denke, wir befinden uns da auch auf einem guten Weg. Gestatten Sie mir bitte noch vor Professor Bramke zu seinem Vortrag das Wort erhält, einige organisatorisch-technische Dinge anzumerken. Die Referentinnen, die hier heute angereist sind, ein Hotelzimmer benötigen oder andere Fragen haben, richten sich dann bitte mit Ihren Fragen in den Pausen vertrauensvoll an mich. Bitte tragen Sie sich nach Möglichkeit alle in die ausliegenden Anwesenheitslisten ein. Die Veranstaltung wird öffentlich gefördert und wir müssen diese Listen dann auch einreichen. Ich wünsche uns jetzt allen eine anregende, diskussionsreiche Tagung zur Novemberrevolution 1918-19.
Ja, zum Ablauf vielleicht noch so viel. Ja, Sie sind beide. Doch, Torstorff ist hier. Torstorff ist da, ja. Der Marcel Bois, die jungen Leute haben nämlich heute eine eigene Veranstaltung, Marxismus. Und ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass sie noch nicht, oder diejenigen, die hier sprechen sollen und wollen, noch nicht da sind. Wir haben uns das so gedacht, Herr Bramke fängt an und anschließend dachten wir an Marcel und Rainer Torstorff. Wir werden sehen, ob er inzwischen hier erscheint. Ja. Ja. Dass wir dann vielleicht zusammen diese drei oder eure zwei Beiträge dann zusammen diskutieren und danach eine Pause machen. Ja? Gut. Also Professor Bramke, danke.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Ulla Plehner, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Es ist ein bisschen Zufall, dass ich jetzt in diese Rolle gekommen bin, doppelter Zufall. Erst einmal, dass ich hier eingeladen worden bin, nachdem Ulla Plehner erfahren hatte, dass ich mit einem ehemaligen Studenten zusammen ein Buch über die Revolution in Leipzig schreibe, das im März herauskommen soll. Und als ich dann sagte, ich will in einem längeren Kapitel, das ich diesem Buch voranstelle, mich grundsätzlich mit dem Streit um die Revolution auseinandersetzen, da bat sie mich, dass ich das für das Jahrbuch bringe. Das ist im Jahrbuch ja im letzten Heft da. Nun könnte ich es einfach machen und sagen, bitte, das ist ein langer Artikel. Ich lese daraus drei oder vier Passagen vor und dann bin ich fertig. Ganz so einfach wollte ich es mir nicht machen. Dann kam noch am vorgestern Abend die Hiobsbotschaft. Helmut Bock, der sicher einen sehr interessanten Vortrag hier gehalten hätte, ist erkrankt, schwer erkrankt, sodass ich nun mich ein wenig veranlasst sah, mir ganz kurzfristig mein Konzept etwas zu verändern, bei dem Thema zu bleiben, Kritisches zu sagen über eine ungeliebte Revolution, wie ich das ja auch in dem Jahrbuchartikel formuliert habe, aber gleichzeitig doch ein paar Probleme mehr anzutippen, um also auch das Revolutionsereignis als Problem allgemeinerer Entwicklung in den Blickpunkt zu rücken. Die Novemberrevolution, wobei ich noch sagen möchte, der Schwerpunkt wird sein, natürlich Politik und Geschichte, weil der Umgang mit der Revolution, so wie er in Deutschland von Anfang an zu erkennen gewesen ist, war immer primär von politischen Positionen, von politischen Entwicklungen bestimmt. Und zwar auf beiden Seiten, in beiden deutschen Staaten und international ja auch. Einer derjenigen, die vielleicht am unaufgeregtesten über geschrieben hatten, ist auch der Jakob Drapkin, der sicher aus der Sicht der marxistisch-leninistischen Historiker die gewichtigste Publikation vorgelegt hat. Die Novemberrevolution wird zu den umstrittensten Revolutionen in der Geschichte gezählt. Der Streit ist besonders in Deutschland heftig gewesen und wahrscheinlich, weil er so heftig war und man nur einen Zeitpunkt gekommen glaubte, dass der Streit ausgestanden ist, ist sie fast in Vergessenheit gebracht worden. Deshalb habe ich vor 10 Jahren an nicht ganz gleicher Stelle, aber auch vor einer Veranstaltung der Luxemburg-Stiftung von zeitgemäßen Betrachtung über eine unzeitgemäße Revolution damals gesprochen. In Deutschland wurde deshalb, weil es eigentlich keine Kultur des Streits um Revolution überhaupt gibt. Und eine Ursache dafür ist wohl gerade die Novemberrevolution, ihr Ausgang, der fast niemanden befriedigt hat, und eine zersplitterte bzw. polarisierte und in den beiden polaren Teilen zersplitterte Gesellschaft hinterlassen hat. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es immer Schwierigkeiten gab, sich mit der Revolution auseinanderzusetzen, dass sie in der internationalen Geschichtsschreibung wenig beachtet wurde. In dem Buch über die großen Revolutionen vom Amerikaner Charles Tilly von 1993, ein nach meiner Auffassung weit überschätztes Buch, wird sie nicht einmal erwähnt. Und dabei war diese Revolution doch eine bemerkenswerte Revolution und ich behaupte, ich denke nicht ohne Grund, was die Massenbeteiligung betrifft, wahrscheinlich die imponierendste Revolution unter den großen Revolutionen. Ich will nun einiges zu dem Streit sagen. Die Zeitgenossen als erstes. Für eine Minderheit unter den Zeitgenossen, vor allen Dingen unter den Akteuren, war es eine gänzlich unbefriedigende Revolution, weil sie eine radikale Umwälzung angestrebt hatten, vor allem was die ökonomische Basis der politischen Macht betrifft. Es ging also um die Eigentumsfrage und dabei gehört bekanntlich immer die Gemütlichkeit auf. Rosa Luxemburg hatte deshalb die Revolution noch mitten in der Revolution als eine elende halbe Revolution, mehr Zusammenbruch eines alten Systems als Aufbau eines neuen bezeichnet. Hier drückte sich die tiefe Unzufriedenheit aus. Die Mehrheit des Bürgertums stand ohnehin ablehnend bis distanziert dieser Revolution gegenüber und eine durchaus meinungsbildende Minderheit innerhalb der bürgerlichen Schichten, die Extremisten, die Rechtsextremisten, prägten das bittere Wort von der Novemberrevolution oder anders auch Judenrevolution. Und nicht einmal die MSPD, nicht einmal die Mehrheitssozialisten standen, obwohl sie den Ausgang der Revolution ja entscheidend geprägt haben, zu dieser Revolution. Bekanntlich sahen sie den Verfassungstag als den eigentlich zu würdigen Tag an. Nun könnte man natürlich sagen, ja gut, aber in der MSPD war immer eine große Kluft zwischen der Führung und der Mitgliedschaft. Da kann man nur sagen, der besteht in fast jeder Partei oder man könnte fast sagen in jeder Partei. Entscheidend ist, ob die Mitgliedschaft trotz dieser Kluft der Führung folgt und das ist ja wohl wesentlich gesehen. In der Literatur haben wir die gleiche Situation und darauf möchte ich wenigstens ganz knapp verweisen. Die Historiker haben bisher die Literatur, die schöne Literatur meine ich jetzt, als historische Quelle kaum genutzt. Erst mit der kulturgeschichtlichen Wendung in der Geschichtsschreibung vor etwa 10, 12 Jahren oder vielleicht 15 Jahren schon beginnend, ist das etwas verändert worden. Was aber die Revolutionsforschung betrifft, hat sich das bisher noch nicht niedergeschlagen. Es gibt aber Ausnahmen. Eines der wichtigen Bücher über die russische Revolution im vorigen Jahr erschien, eine Schweizer Publikation von Hauen stützt sich ausgesprochen stark bei der Bewertung der russischen Revolution auf russische Literaten, von Tolstoi über Korolenko bis natürlich zu Solzhenitsyn, um also auch die Tiefenwirkung der Revolution zu erfassen. Bei den Künstlern der Weimarer Republik haben wir eine sehr kritische Haltung zur Revolution. Natürlich ist bekannt dieses bitterironische Wort von Kurt Tucholsky über die Revolution, die im Saale stattgefunden hat, zum 10. Jahrestag der Revolution. Oder wir haben die sehr kritische Tendenz in den Dramen von Toller, Hoppla, wir leben, in schließlich auch in literarischen Zeugnissen etwas späterer Art, die nach der Weimarer Republik verfasst wurden. Und die Tatsache, dass beispielsweise in der DDR sich nur ein einziger Autor dem Thema Novemberrevolution zuwandte, nämlich Em Welk, mit seinem, wie ich meine, großen Roman über Im Morgennebel, ja, Em Welk, Im Morgennebel, der übrigens von Christa Wolff damals zerrissen wurde. Wer das nachprüfen möchte, ob das ein gutes Buch ist oder nicht, um eine Terminologie mancher Literaturkritiker zu sprechen, er wird finden, dass es eine bemerkenswerte Darstellung dieser Revolution ist. Aber das ist auch fast das Einzige. Die NS-Zeit brachte das sehr kritische, sehr umstrittene Bild einer von kaum einer Seite verteidigten Revolution ins Wanken. Die Situation zwang zu neuen Sichten auf die Revolution, zu den positiven Resultaten, wie aber auch zu einer zumindest partiellen Kritik der Akteure, die daran teilgenommen haben, in der KPD wie in der Sozialdemokratischen Partei. Der Kalte Krieg knüpft aber wieder an die alte Polarisierung an und zementierte diese Polarisierung zwischen einerseits der Meinung, es war zu wenig, andererseits es war schon zu viel an Revolution auf eine ganz neue Weise in zwei eben gegensätzlichen Sichten. In der DDR wurde die Revolution ja wesentlich als ein fehlgeschlagener Versuch, den Sozialismus darzustellen, unter verschiedenen Gesichtspunkten auch modifiziert, unter verschiedenen politischen Gesichtspunkten auch modifiziert, dargestellt und von den Historikern auch nach der Parteilinie doch im Wesentlichen so untersucht. Wobei aber nicht zu bestreiten ist, dass solche Diskussionen, die es unterhalb einer, man könnte fast sagen, kanonischen Festlegung gegeben hat, dass die Revolution als letztlich doch, was das sozialistische Ziel betraf, stecken gebliebene, gescheiterte Revolution ist, eben weil die Partei fehlte und demzufolge die Partei das wichtigste Resultat der Revolution war. Unterhalb dieser Ebene gab es durchaus eine Vielzahl von Diskussionen. Ich erwähnte schon das Buch von Jakov Trabkin, und dazu eine Reihe von Detailpublikationen auf der regionalen Ebene, wie aber auch auf der nationalen Ebene, die durchaus wichtig sind und die auch von der geschichtsinternationalen Forschung rezipiert worden sind. Eins will ich in diesem Zusammenhang anmerken, worauf ich noch einmal dann ganz kurz zurückkomme. Es gab aber in diesen Diskussionen um Revolutionen überhaupt in der DDR ein Forschungszentrum, Zentrum für vergleichende Revolutionsforschung in Leipzig, das sich mit dem bürgerlichen Revolutionszyklus befasste. Ein, wie ich meine, sehr interessantes Diskussionszentrum. Ich habe es ja auch so formuliert, es war das vielleicht lebendigste und am meisten anregende Forum der Diskussion unter Gesellschaftswissenschaftlern. Und das Problem war, dass diese Diskussionen stehen blieben an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Dass beispielsweise bis auf die letzten Jahre das Thema Novemberrevolution keine Rolle spielte und die russischen Revolutionen, vor allem die dann aber auch von 1917, eben unter dem Diktum, wie es damals ja auch von der Partei und natürlich auch in der Sowjetunion gesehen wurde, abgehandelt wurden. Und das war ein beträchtlicher Fehler, weil diese lebendige Diskussion hätte auch denen, die sich mit der Novemberrevolution beschäftigten, viel Gelegenheit gegeben, erstarrte Sichten aufzubrechen, vor allem in den 80er Jahren, als dann erheblich größere Bewegungsspielräume auch für die Historiker da waren, die vielleicht zu wenig genutzt wurden, hätte man sich stärker diese Sichten zu eigen gemacht. Ich verwies in der Publikation auf das Buch von Kossok und Küttler, wo vermerkt wird, dass es eigentlich wenig Sinn macht, Modelle von Revolutionen zu entwickeln. Es gibt eigentlich immer nur Wege zur Revolution und Modelle würden Revolutionen in eine Schublade zwingen. Was die BRD betrifft, so ging es eigentlich immer darum nachzuweisen, dass die Revolution nur zur parlamentarischen Demokratie führen musste. Im ersten Jahrzehnt der Forschungen der Bundesrepublik war ja doch dominant die Meinung von Karl Dietrich Bracher. Eigentlich war es eine überflüssige Revolution. Die Oktoberreformen hätten im Grunde das Wichtigste geleistet. Diese Meinung hatte aber dann bald nicht mehr Bestand. Die sozialgeschichtlichen Forschungen und hier vor allem die beiden bahnbrechenden Arbeiten von Kolb und wie ich meine noch mehr von Peter von Oertzen brachten dann eine neue Sicht auf die Räte. Auf die Räte als neue demokratische Organe, als Organe, die den Übergang in die parlamentarische Republik erst ermöglichten. Diese positive Sicht auf die Revolution wurde aber bereits schon wieder Ende der 70er Jahre relativiert und in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren dominierte dann wieder die Meinung, dass die Räte, hier ganz besonders Heinrich August Winkler, der sich durchaus verdient gemacht hat um die Geschichte der Arbeiterbewegung und auch um diese Revolution, der Auffassung waren, in einer modernen Industriegesellschaft mit ihren komplizierten Verflechtungen sind die Revolutionen Störfaktor, ist die evolutionäre Entwicklung das eigentlich Bestimmende. Hier wurde also ein regelrechter Anti-Chaos-Reflex deutlich. Nun kam 1989 der Umsturz in der DDR, und damit die friedliche Revolution. Also wieder eine Revolution, die aber anders als erwartet kein Chaos brachte, sondern die ja in der Bundesrepublik praktizierte parlamentarische Demokratie. Im Grunde hätte es diese Revolution also gar nicht geben dürfen. Sie hätte eigentlich nur Unfug anrichten können. Nun hat man zwar in der Formel friedliche Revolution ja ohnehin eine bestimmte Distanz zur in Anführungszeichen normalen Revolution, die Chaos stiften, wird in entwickelten Industriegesellschaften so eine bestimmte Meinung. Aber immerhin, es blieb eine Revolution. Und danach, so eben dann die bis heute ja vorherrschende Meinung, wurde eine Entwicklung zu einer gefestigten Demokratie in ganz Deutschland abgeschlossen. Also die Entwicklung von der Novemberrevolution ausgegangen, in der friedlichen Revolution geendet, ist abgeschlossen. Also lohnt es nicht mehr, sich groß über diese Revolution zu unterhalten. Es hat 1998 keine große geschichtswissenschaftliche Konferenz zu diesem Jubiläum gegeben, sieht man von der institutionalisierten Geschichtswissenschaft ab. Nimmt man die institutionalisierte Geschichtswissenschaft. Es gab von den Gewerkschaften veranstaltet Konferenzen, es gab dann, wie gesagt, die der Rosa-Luxemburg-Stiftung 1998 und es gab, wenn ich mich nicht irre, das letzte Mal eine größere Diskussion der repräsentativen Historiker Deutschlands mit zwei Gästen am Rande, so gewissermaßen auch als Legitimation, wir sind ja gesamtdeutsch, in Leipzig, der dann ein Buch entsprang, Weimar im Widerstreit, weil es ging um eine Bilanz der Forschung zur Weimarer Republik in West und Ost. Und da brauchte man auch zwei Ossis, das waren Jürgen John und ich. Und in dieser, ja nun immerhin 11 Jahre nach der Friedlichen Revolution durchgeführten Konferenz, wurden die alten Positionen von 1988, man könnte doch sagen von 1979, wieder festgeklopft, also Parlamentarische Republik das Ziel, Parlamentarische Republik hat sich nun durchgesetzt, wir können alles so belassen. Kritische Fragen, die gestellt wurden, sind unbeantwortet geblieben. Jetzt müsste aber eigentlich, nachdem dieser Abschluss einer Entwicklung, so wurde es angenommen, ob es wirklich der Fall ist, das ist ja die große Frage inzwischen geworden, hätte doch eigentlich herausfordern müssen zu einem Vergleich des Endpunktes mit dem vermeintlichen oder vorläufigen Endpunkt. Es gab auch Versuche eines solchen Vergleiches im Jahre 1993. Der zuerst veröffentlichte Versuch stammt von Reinhard Rürup, der bei einem Vortrag vor der Friedrich-Ebert-Stiftung diesen Vergleich anregte, eben auch unter dem Gesichtspunkt, es ist längst nicht alles zu Ende gebracht. Wir stehen vor vielen Dingen wieder ratlos da, ratloser als vorher. Und es gab einen zweiten, dessen Vergleich ein halbes Jahr später veröffentlicht wurde, aber ein halbes Jahr eher angestellt wurde, nämlich von mir. Und hier nehme ich mir einmal das Vorrecht, das Unrecht des gerade Redenden, um aus diesem Vergleich, den ich 1993 angestellt habe, kurz zu zitieren. Und könnte von den hiesigen eingewendet werden, vergleichen lässt sich nur wirklich Vergleichbares. War denn wirklich 1989 eine Revolution? Na schön, friedliche Revolution, aber das ist auch so ein Terminus, der viel Erklärung bisher gefordert hat. Die einen sprechen wie Habermas von der nachholenden Revolution, ein anderer wie der Religionssoziologe Stefan Pollack von der protestantischen Revolution, Karl-Heinz Blaschke geradezu von der sächsischen Revolution, weil Dresden und Leipzig die zwei wichtigen Orte waren, wo die Revolution ausgelöst wurde. Und neuerdings, vor wenigen Wochen veröffentlicht, Eberhard Neubert von der deutschen Revolution, der Revolution der Deutschen, wobei er aber zugibt, so ganz durchgesetzt hat sich dieser Terminus Revolution dafür noch nicht. Immerhin, darauf verweise ich, und hier decke ich mich durchaus mit Reinhard Rürup, es war eine Massenbewegung, die die Herrschaft der DDR zu Fall brachte. Und das hat zumindest revolutionäre Züge, auch wenn dann die Umwälzung der ökonomischen Basis eher restaurative Züge hatte. Aber wie sagte schon Rosa Luxemburg zur Novemberrevolution, elende halbe Revolution. Sagen wir nun also hier friedliche, aber auch halbe Revolution. Darüber kann man streiten. Ich hatte damals Folgendes ausgeführt. Bei der Revolution, immer vorausgesetzt, wir werten 1989 als Revolution mit einem gewissen Recht, richteten in ihrer ersten Phase, das heißt in der Zeit des eigentlichen politischen Umsturzes, sich gegen autoritäre Regime. Ich vermeide hier also ganz bewusst den Begriff, also etwa einer totalitären Diktatur oder so etwas. Die zwar nicht, wie etwa das zaristische Russland oder in den 80er Jahren das Ceausescu-Regime, allgemein verhasst, aber wegen des Vormundschaftsanspruchs gegenüber der Mehrheit der Bürger und auch wegen mangelnder Effizienz, die sich in der Monarchie, in verfehlter Militär- und Rüstungswirtschaft, im verlorenen Krieg, in der DDR und der Kommandowirtschaft niederschlugen, als unerträgliche Belastung empfunden wurden. Für beide Revolutionen wurde somit die Durchsetzung demokratischer Verhältnisse zum Hauptagens und auch vorerst zur Klammer durchaus divergierender Richtungen, die allerdings in der ersten Revolution, in der Novemberrevolution, kriegsbedingt auch unter dem Einfluss der russischen Revolution deutlicher hervortraten. In beiden Revolutionen fehlte aber auch die klare Programmatik für die neue Demokratie. Vor und in der Novemberrevolution glaubten die Spartakusgruppe bzw. KPD sowie andere Gruppierungen der äußersten Linken in der Rätemacht, die aber nur sehr allgemein bestimmt wurde, das Modell eines grundlegend neuen Typs der Demokratie gefunden zu haben, während die Mehrheitssozialisten sich mit der konstitutionellen Monarchie bzw. der parlamentarischen Demokratie identifizieren konnten. Die Mehrzahl der eigentlichen Aktivisten der Revolution, gruppiert um die USPD, die revolutionären Obleute und ähnliche Formationen verfolgten einen dritten, aber sozialistischen Weg, freilich ohne innere Geschlossenheit, wie der die Machtfrage vorentscheidende erste Reichsrätekongress der Arbeiter- und Soldatenräte zeigte. Noch unbestimmter waren die Ziele der friedlichen Revolution. Denn die von den Bürgerbewegungen entwickelten Gedanken zur Verbesserung der DDR, die zwischen einem nicht definierten demokratischen Sozialismus und einer basisdemokratisch korrigierten parlamentarischen Demokratie pendelten, waren nicht mit dem nötigen Willen zur Macht, der im Oktober und November 1989 vielleicht wenigstens kurzzeitig durchzusetzen gewesen wäre, gekoppelt. Spätestens Anfang Dezember bestand auch dazu keine Chance mehr, war aus der heutigen Sicht das Aufgehen der DDR in die BRD programmiert. Beide Revolutionen waren spontane Massenaktionen, die durch bedeutende Erhebungen außerhalb der Zentrale, Kiel in der ersten, Leipzig in der zweiten, ausgelöst wurden und bis zum faktischen Zusammenbruch der Macht führten, gemeinsam. Die Aktivisten, die zunächst an ihrer Spitze standen, in der ersten Obleute, Angehörige der USPD und des Spartakusbundes, wurden jedoch bald in der ersten Revolution schneller von Kräften in den Hintergrund gedrängt, die auf die Sicherung der frühen Erfolge ohne Risiko, sprich auf die parlamentarische Demokratie, was in beiden Fällen auch wirtschaftlichen Aufschwung zu verheißen schien, setzten und dabei die Mehrheit hinter sich hatten. In der zweiten Revolution war diese Mehrheit bedeutend größer, weil die Erfahrungen der Bundesrepublik ein Fund waren, mit dem die Mehrheitssozialisten 1918 noch nicht hatten wuchern können. In beiden Revolutionen setzte diese Umwälzung zwischen der vierten und sechsten Woche nach dem Aufbruch der Massen ein, signalisiert durch die Entscheidung des ersten Reichsrätekongresses für die Nationalversammlung, beziehungsweise durch die beginnende Dominanz des Rufens nach Deutschland, einig Vaterland, in den Montagsdemonstrationen unter dem zunehmenden Einfluss der führenden politischen Kräfte der Bundesrepublik. Für den Verlauf beider Revolutionen war weiterhin wesentlich, dass die Machthaber durchaus ein erhebliches Krisenbewusstsein entwickelten, wobei der Stand der Erkenntnis vor der Novemberrevolution sicher größere Einsicht im Machtapparat signalisierte als in der DDR im Sommer 1989. Dass sie dann aber doch beide vor dem Ausmaß der Unzufriedenheit und deren spontaner Entladung und davon überrascht waren, wie weit die Zersetzung der Apparate und auch die Erosion in den ehemals staatstragenden Schichten und politischen Gruppierungen vorangeschritten war. Die daraus resultierende Lähmung der Machtapparate war die entscheidende Voraussetzung für die Gewaltarmut in der ersten. Bis zum 24. Dezember blieb die Zahl der Opfer erstaunlich gering und die Gewaltlosigkeit in der zweiten Revolution. Es gab dann den entscheidenden Gegensatz, es gab viele Gegensätze, dass in der friedlichen oder sogenannten friedlichen Revolution die soziale Komponente, die für die Novemberrevolution weitgehend bestimmend gewesen ist, zunächst fast gar keine Rolle spielte. Aber diese soziale Komponente wurde dann nach dem Auslaufen, nach dem Abbruch dieses Umsturzes schließlich zur bestimmenden Größe. Die Schlussfolgerung aus dem, was ich gerade vortrug. Zunächst das Problem, ich habe es gerade angedeutet, die soziale Frage kehrt nach dem Erfolg der zweiten Revolution, nachdem die eigentlichen Akteure dieser Revolution nichts mehr zu melden hatten. Die soziale Frage kehrt mit einer Dringlichkeit zurück, wie sie kaum jemand gedacht hat. Sie wurde zum Beginn des 20. Jahrhunderts in der Politik, zumindest der europäischen Länder, zu einem zentralen, bewegenden Moment. Und man hatte gedacht, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, im Grunde ist sie für die meisten europäischen Länder gelöst. Es hat sich als ein großer Irrtum herausgestellt. Es zeigt sich ganz eindeutig, dass wenn die politische Macht durch soziale Teilhabe einer Mehrheit gesichert ist, dass sie dann in die Krise gerät, dass die Demokratie abhängt von einer gewissen Balance zwischen politischer Macht und sozialer Teilhabe der Mehrheit. Und damit zu der Frage, die so auch leitmotivisch für die Konferenz vorgegeben ist, sozialistische oder bürgerliche Demokratie. Wenn sich also zeigt, dass die parlamentarische Demokratie als Demokratie der Bürger sich in einer kritischen Verfassung befindet und durch die Dringlichkeit der sozialen Konflikte ist das ja kaum noch bestritten, dann ist selbstverständlich danach zu fragen, ist tatsächlich die Entscheidung für die bürgerliche Demokratie eine endgültige gewesen. Um noch einmal zurückzukommen, bei der kurzen, stichwortartigen Skizzierung meiner Position dazu. 1918 stellte, wenn ich mich nicht irre, die schwerste Erschütterung, die das kapitalistische System weltweit erlitten hat, erlebte der Kapitalismus seine schwerste Erschütterung, solange er bestanden hat und bis heute. Zu keinem Zeitpunkt war der Kapitalismus nach meiner Auffassung schwerer erschüttert als am Ende des Ersten Weltkrieges. Daher konnte sich auch die Arbeiterbewegung nicht nur wegen ihrer langen Entwicklung und Schulung und ihrem Selbstverständnis kaum ein anderes Ziel vorstellen als den Sozialismus. Und da wäre auch die Furcht selbst vor kleinen revolutionären Gruppierungen so groß, weil dieses Krisenbewusstsein ja auch genauso die Herrschenden erfasst hatte, und zwar nicht nur in den Verliererländern, sondern in fast gleichem Maße in den Siegerländern. Diese Gelegenheit wurde nicht genutzt. Und hier spielt das Problem der Gesetzmäßigkeit eine Rolle. Wir haben in der marxistischen Forschung doch immer betont die Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung. Nun sind wir in dieser Sicherheit einigermaßen erschüttert worden. Und das ist wohl richtiger zu sagen, sicher, es gibt gesetzmäßige Tendenzen, aber ob sie sich durchsetzen, das hängt von einer Vielzahl von Faktoren zusammen. Und das ist durchaus möglich, wenn der günstigste Zeitpunkt verpasst worden ist, dass dann vielleicht nicht die Chance für immer verpasst wurde, dass aber dann die Chance für die bestmögliche Option eines grundsätzlich zu erwartenden politischen, zu verwirklichenden politischen Ziels nicht mehr gegeben sein wird. Aber dann ist es natürlich notwendig, diesen langen Weg zurückzugehen von der verpassten, wahrscheinlich günstigsten Chance zu einer neuen Krisensituation, wo neue Unsicherheiten da sind, die eigentlich die alten Fragen wieder auf die Tagesordnung stellen. Und damit eine abschließende Bemerkung. Vieles von dem, was die Nachwirkungen der Revolution ausmachte, ist verloren gegangen. Und ob die neuen Erschütterungen, die wir in diesen Wochen besonders stark erleben, das Wiederbringen ist eine andere Frage. Aber die Beschäftigung mit einer zu einem frühen, günstigen Zeitpunkt gescheiterten Revolution bietet die Möglichkeit, zu überdenken, welche Möglichkeiten heute bestehen, um frühere Fehler ins Visier zu nehmen und zu sagen, hier muss angesetzt und hier muss etwas anderes gemacht werden, aber grundsätzlich sind wir in der gleichen alternativen Situation. Ich komme noch einmal auf das Problem der Forschungsgruppe um Walter Markow und Manfred Kossok in Leipzig zur vergleichenden Revolutionsgeschichte zurück. Walter Markow, der sich ja selbst mit der äußersten Linken der Französischen Revolution beschäftigte, hat folgende Auffassung dort zur Diskussion gestellt und sie ist von fast allen auch geteilt worden. In der Französischen Revolution hat die äußerste Linke, verkörpert durch die Jakobinerdiktatur, aber vielleicht noch mehr, dann später die Gruppe um den Priester Jacques Roux, eigentlich Ziele verfochten, die nie zu verwirklichen waren. Und sie ist dabei auch, hat dabei auch manche Überspitzung begangen. Aber, so die Auffassung, dass die Jakobinerdiktatur wenigstens eine Zeit lang herrschte und die Revolution eigentlich über das hinausgetrieben hat, was sie hätte erreichen können, ist gesichert worden, dass diese Revolution wieder zurückgerollt werden konnte. Trotz der späteren Monarchie, die Revolution ist nie wirklich zurückgenommen worden, sondern hat ihre internationale Geltung gehabt. Und die Frage ist nun, welche Funktion, nun haben wir heute nicht eine radikale Linke in dem Sinne. Die Linke ist eben einfach eine Linke, die anderen sind ja nicht mehr links. Aber sie ist natürlich gegenüber den anderen Kräften, auch wenn sie sich links nennen, schon in gewisser Weise radikal. Und hier besteht eine Möglichkeit dieser Linken, die Erfahrungen, die einmal gesammelt wurden, die inzwischen erweitert wurden, überprüft wurden, neu aufzunehmen und wieder ins Gespräch zu bringen. Und da besteht auch die Chance, über diese Revolution wieder zu diskutieren. Und zwar auch lernt aus den Fehlern, die in beiden Lagern gemacht wurden, aber eben auch gerade im Lager der Revolutionäre, oder die sie verstanden, muss auch vielfach sagen, der angemaßten Revolutionäre, und sagen wir es also klar beim Namen, in den Ländern des Sozialismus sowjetischen Typs. Dass die Betrachtung dieser Revolution nicht aus einem parteilichen Standpunkt heraus erfolgt, sondern unter dem Gesichtspunkt durch Betroffenheit, durch größere Betroffenheit als die vermeintlichen Sieger der Geschichte, die ideologische Schablone beiseite zu lassen und nüchtern zu prüfen. Was hat sich an Alternativen in dieser Revolution ergeben? Was hat sich seitdem ergeben? Das ist eine erhebliche Schwierigkeit in einer Umwelt, die antirevolutionär ist, die zwar theoretisch zurückweist, es gibt einen direkten Zusammenhang von Kapitalismus und Demokratie. Wer aber den Kapitalismus kritisiert, wird sofort unter den Verdacht gestellt, er würde das gegen das Grundgesetz verstoßen. Hier also ist das Problem gegeben, antikapitalistische Ideen aufzunehmen, zu entwickeln, aber nicht, um eine eigene politische Position zu legitimieren, sondern zu prüfen, was daraus gemacht werden kann. Und das wird lange, lange Zeit brauchen, wenn es ernsthaft versucht wird. Und das wird etwas erfordern, was bisher noch nie da gewesen ist. Wenn wir die Linke als legitime Nachfolgerin derjenigen ansehen, die vor 90 Jahren eine Revolution gestartet haben. Ob sie, wie lange sie Zeit hat, das wissen wir nicht. Aber sie wird nicht nur gegen eine Welt anzurennen haben, sondern sie wird zwischen den Extremen zu pendeln haben, einerseits Machbares, das Augenblickliches verbessert zu tun, andererseits aber auch nicht grundsätzliche Opposition auszuschließen, sondern immer die Balance zu wahren, alternativ zu sein und gleichzeitig eventuell Teilhaber an der Macht zu sein. Das ist bisher noch nie gelungen. Entweder kamen Parteien, die in grundsätzlicher Opposition zur Gesellschaft, zur kapitalistischen Gesellschaft standen, irgendwann in die Isolierung durch Ausgrenzung von anderen oder durch die Selbstisolierung oder aber sie ließen sich verführen durch Teilhabe an der Macht zu bloßer Machtpolitik. Nur anders wird es nicht zu lösen sein, diese Spannung auszuhalten und sich, um diese Spannung auszuhalten, auch immer wieder mit der Geschichte zu befassen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich danke Professor Bramke. Er hat ja das kurze 20. Jahrhundert in einem großen Bogen in Erinnerung gerufen und dann aber doch wieder zurück zur Frage geführt, ja, was die Novemberrevolution der heutigen Linken eventuell noch zu sagen hat. Wir werden darüber